Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zum
Onda-Info
168.
Die Welt schaute dieses Wochenende gespannt auf Costa Rica. Und so auch euer Onda-Info-Team.
Die Hälfte der Costa Ricaner ist in diesen Tagen nicht gerade in Feierlaune. Katerstimmung ist nach den vorläufigen Ergebnissen des CAFTA-Referendums angesagt. Auch wir fieberten am Wochenende mit den Costa Ricanern mit und fanden das Thema ein Onda-Info-Spezialwert.
Ihr hört also in Ausgabe 168 unseres Radiomagazins drei interessante Beiträge zum Freihandelsabkommen CAFTA und seinen Folgen, Verfechtern und Feinden in Costa Rica.
Zur Katerstimmung haben wir auch die passende Musik ausgewählt.
Mit einer Mischung aus Jazz, Blues, Swing und Rock begleitet uns die mexikanische Band Real de 14 durch dieses Onda-Info-Magazin. Und als kleines Sahnehäubchen gibt es eine besonders schnelle Nachricht aus Mexiko. Aber psst, mehr wird nicht verraten. Also, noch schnell eine Aspirin nehmen und dann zurücklehnen und zuhören. Viel Spaß!
Es rara en verdad. Vivo tenso en la modernidad.
Mittelamerika. Besuch der EU-Außenkommissarin. Anfang Oktober besuchte die EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner Panama, El Salvador, Honduras und Nicaragua. Im Gepäck hatte die EU-Vertreterin Unterstützungsgelder, die ein Assoziationsabkommen der Europäischen Union mit Zentralamerika vorbereiten sollen. Teil dieser Assoziationsvereinbarung, die ab Ende Oktober verhandelt wird, sind Freihandelsabkommen. Die 6 mittelamerikanischen Länder wickeln derzeit ein Achtel ihres Außenhandels mit der EU ab. Nach den USA, die für fast die Hälfte des Außenhandels verantwortlich sind, steht die EU immerhin an zweiter Stelle. Vorbild für die kommenden Verhandlungen ist das Freihandelsabkommen der EU mit Mexiko, das im Jahr 2000 abgeschlossen wurde. Seither dringt die EU auch bei dessen südlichen Nachbarn auf entsprechende Vereinbarungen und stellt Gelder zu ihrer Vorbereitung bereit. Dabei lag und liegt das Hauptinteresse der Europäer in der Liberalisierung des Dienstleistungs- und Bankensektors. In Mexiko gehören mittlerweile 3 der 4 größten Banken europäischen Unternehmen, die damit auch Pensionsfonds und die Kreditvergabe kontrollieren. Und Dienstleistungen, die es unter Einbeziehung ausländischen Kapitals zu privatisieren gilt, umfassen nach Ansicht der Europäischen Kommission auch Infrastrukturleistungen wie Wasser- und Gesundheitsversorgung oder höhere Bildung. Das jetzt zugesagte Paket stellt für die kommenden 7 Jahre 500 Millionen Euro zur Verfügung, etwa ein Viertel mehr als bisher. Der Geldsegen ist vor allem für gute Regierungsführung und regionale Kooperation gedacht. Viel Geld wird also bei den Spitzenbeamten und in den Institutionen verbleiben, die in wenigen Wochen mit der EU die Zukunft ihrer Volkswirtschaften verhandeln werden.
No hay remedio, me voy a matar. Lo he intentado y no lo puedo hacer.
Lo he intentado y no lo puede hacer.
Siempre traigo un terrón de fe. Para un buen café.
Neues mal wieder vom Sport. Unlängst beim alljährlichen Berlin-Marathon hätte sich ein Mexikaner fast in die Herzen der Berlinerinnen und Berliner gelaufen, hätten die Organisatoren und die Presse Roberto Madrazo nicht im Nachhinein kräftig in die Suppe gespuckt.
Nosotros sabemos por qué estamos con Roberto.
Porque este sí tiene tamaños.
Porque Roberto sí puede.
Roberto Madrazo ist Politiker. 1995 gewann er für die skandalumwitterte Partei der institutionalisierten Revolution PRI die Gouverneurswahlen im mexikanischen Bundesstaat Tabasco. Pikanterweise gegen Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO genannt, der hinterher von Wahlbetrug sprach. Die beiden sollten sich über 10 Jahre später erneut in einem Wahlkampf messen, bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr nämlich, bei denen AMLO erneut unterlag, jedoch ein gewisser Felipe Calderón zum Sieger erklärt wurde und Wahlbetrug im Bereich des sehr Möglichen lag. Nur ein dritter Platz trotz Wahlbetrug für mich, wofür mache ich eigentlich noch Politik? Fragte sich also Roberto Madrazo und wechselte kurzerhand die Disziplin. Marathon eine gute Wahl. Königsdisziplin der Leichtathletik, wo neben Ausdauer vor allem Siegeswillen und Erfahrung zählen und wo man, so dachte sich Roberto Madrazo, ungeniert und ungefährdet bescheißen kann. Beim Berliner Marathon kürzte er einfach die Strecke um fast 15 Kilometer ab. Ole, arriba, etwa, etwa, arriba, angere. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, hätte der 55-Jährige nicht damit den Wettbewerb in seiner Altersklasse und das in einer sensationellen Zeit gewonnen. So offensichtlicher Betrug mag ja bei Wahlen in Mexiko verdientermaßen Respekt abbringen und ohne Folgen bleiben. Die Organisatoren wurmte allerdings ganz gewaltig, dass beim Berlin-Marathon nicht nur geschummelt wurde, sondern dass sich der vermeintliche Sieger dann auch noch so dreist selbst abfeierte.
Du le crees a Madrazo?
Auf Macho-Attitüden alterner Männer, die feist grinsend noch auf dem wohlverdienten Abstellgleis versuchen, ihrer Geltungssucht Gehör zu verschaffen, können beide Seiten des Atlantiks verzichten. Im Gegensatz zu Mexiko darf so etwas hierzulande mal gesagt werden. Nach mexikanischem Recht kann ein ausländischer Journalist für eine solch negative Berichterstattung des Landes verwiesen werden. Recht so, da könnte ja sonst behauptet werden, Felipe Calderón hätte sich ins Präsidentenamt betrogen und AMLO sei der legitime Präsident. Ausgerechnet der.
Am 19. Oktober erscheint die Novemberausgabe der Lateinamerika-Nachrichten. In der Nummer 401 gibt es einen Hintergrundbericht über die politische Lage in Paraguay, 7 Monate vor den Präsidentschaftswahlen. Außerdem wird beleuchtet, wie sich der Sojaanbau im Land ausbreitet und dabei Kleinbauern und indigenen Gemeinden das Land genommen wird. In Ecuador fanden Ende September Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung statt. Wie sieht nun der weitere Weg aus? Und wo steht momentan eigentlich der Prozess der verfassunggebenden Versammlung in Bolivien? Außerdem ein Artikel zum Referendum in Costa Rica über das CAFTA-Freihandelsabkommen mit den USA. Eine weitere Reportage widmet sich der Bananenproduktion in Costa Rica und den dortigen Arbeitsbedingungen. Und dann ist da noch Alberto Fujimori. Perus autokratischer Präsident der 90er Jahre ist zurück im Land, in staatlicher Obhut in einer 200 Quadratmeter großen Zelle. Auf ihn warten 3 große Strafprozesse wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption. All dies und mehr auf über 60 Seiten in der Novemberausgabe der Lateinamerika-Nachrichten. Erhältlich am 19. Oktober.
Soy el perdedor en el bocal de tu vanidad. Soy la oveja negra en tu nido. Ah, mamá, prende una cerita por mí. No me busques más, déjame vivir así. Soy el perdedor en el pocar de tu frenesí. O un borracho más en las ciudades.
besa mis heridas, dame de beber, mamá. Oh, mamá, no me des más agua con sal.
Costa Rica hat am vergangenen Wochenende einen der wichtigsten Tage seiner Geschichte als Republik erlebt. Mehr als 1,5 Millionen Bürger haben ihre Stimme für oder gegen das Freihandelsabkommen CAFTA zwischen Zentralamerika und den USA abgegeben. Wie es aussieht, entschied sich eine denkbar knappe Mehrheit für das Freihandelsabkommen CAFTA. Nach dem vorläufigen Ergebnis stimmten 51,6% für CAFTA und 48,4% gegen das Freihandelsabkommen. Die Differenz zwischen den Verlierern und den Gewinnern beträgt also nur 3%. Juan José Sobrado, Präsident der Wahlkommission, bewertete in seiner Rede an die Nation den Tag folgendermaßen.
Die Costa Ricaner haben über das Schicksal des CAFTA entschieden. In freien und friedlichen Wahlen, wie sie in Costa Rica üblich sind, traf die Mehrheit der Wähler eine Entscheidung, die die Geschichte der Nation prägen wird. Die Menschen hatten das Privileg, für einen Tag Abgeordnete zu sein, in einem Parlament von mehr als 2.600.000 Sitzen. Die politischen und sozialen Führungskräfte des Landes sind jetzt mehr denn je verpflichtet, der Stimme der Bevölkerung zu gehorchen und mit Vernunft und Verstand deren Urteil zu befolgen.
Für den Präsidenten Oscar Arias hat sich Costa Rica schon immer durch den Respekt vor der Demokratie ausgezeichnet. Seiner Meinung nach hat das Land gezeigt, dass es die Probleme, die das Land bedrohen, auf friedliche und zivile Art lösen kann.
Heute haben wir der Welt wieder einmal gezeigt, dass die wichtigsten Entscheidungen nicht mit Schwert oder Kanonen getroffen werden müssen, sondern dass man sie in einer Wahlkabine treffen kann. Einfach durch ein Kreuzchen auf einem Zettel. Die Bevölkerung Costa Ricas hat Ja zu CAFTA gesagt und das ist für mich ein heiliger Wille. Sie haben mir eine Anweisung gegeben und als überzeugter Demokrat werde ich es befolgen.
Die CAFTA-Befürworter riefen dazu auf, in nationaler Einheit und gemeinsamer Arbeit eine Gesetzesagenda durchzusetzen. Diese Agenda soll bis März nächsten Jahres verabschiedet werden und beinhaltet 9 Gesetze und 4 internationale Verträge, die nötig sind, damit das Freihandelsabkommen in Kraft treten kann. Die Anti-CAFTA-Bewegung hat ihrerseits entschieden, die Ergebnisse noch nicht anzuerkennen, sondern die manuelle Abzählung Stimme für Stimme abzuwarten, welche die Wahlkommission in den kommenden 2 Wochen durchführen muss. Viele CAFTA-Gegner meinen, dass es sich nur um Wahlbetrug handeln kann. Eugenio Trejos, Sprecher der Anti-CAFTA-Bewegung, hat versprochen, sich persönlich dafür einzusetzen, dass jede einzelne Stimme berücksichtigt werde.
No se desesperen. Tranquilo.
Verzweifelt nicht, bleibt ruhig. Wir werden geduldig warten und wir werden die Stimmenauszählung jeder einzelnen Stimme, die abgegeben wurde, überwachen. Wir werden nicht zulassen, dass uns auch nur eine einzige dieser Stimmen ungezählt bleibt.
CAFTA-Gegner José Alejandro Herrera ist enttäuscht über das Ergebnis des Referendums.
Bestimmt fühlen einige Groll und Misstrauen, aber meine persönliche Meinung ist, dass nicht die Mehrheit der CAFTA-Gegner das so sieht. Klar, es gibt ein Gefühl von Resignation, von Trauer, aber wir sind nicht tot.
Eins hat das Referendum auf jeden Fall gezeigt. Costa Rica ist gespalten. Grund dafür ist nicht nur das Freihandelsabkommen, das viele für verheerend halten. Die Bevölkerung Costa Ricas ist auch gespalten, weil die Lebenshaltungskosten in die Höhe schießen und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufklafft. Oscar Arias ist sich dieses Problems bewusst. Solange diese und viele andere Probleme nicht gelöst werden,
es ist nicht das Freihandelsabkommen, das Costa Rica spaltet. Das Land ist gespalten durch die Armut, in der 900.000 Costa Ricaner leben. Es ist die skandalöse Kluft zwischen Arm und Reich. Der Mangel an Arbeitsplätzen drängt die jungen Leute an den Rand der Gesellschaft. Es herrscht Ungleichheit im Zugang zu Erziehung und Gesundheit. Gewalt sät Misstrauen in den Gemeinschaften. Das sind die Probleme, die uns spalten. Die Kluft zu schließen war und ist meine erste Priorität als Präsident.
Solange diese und viele andere Probleme nicht gelöst werden, kann auch kein Freihandelsabkommen helfen, um die Reichtümer besser zu verteilen und eine Verbesserung des Lebensstandards für alle Costa Ricaner bringen.
Déjame tranquilo. Quiero mirar mis propias dudas. Desde el puente del valor, arrojarme hacia la noche, de la noche vengo yo.
Am 30. September, eine Woche vor dem Tag des Referendums, gingen Hunderttausende auf die Straßen der kostarikanischen Hauptstadt San José. Lautstark protestierten sie gegen das CAFTA-Freihandelsabkommen, das zwischen den USA, Zentralamerika und der Dominikanischen Republik verhandelt wird. Unterstützt wird das Freihandelsabkommen von exportorientierten Industrieunternehmen Costa Ricas sowie vom Präsidenten Oscar Arias. Seit Beginn der Verhandlungen des CAFTA vor 4 Jahren kritisieren soziale und gewerkschaftliche Organisationen, öffentliche Universitäten und Vereinigungen kleiner und mittlerer Betriebe das Abkommen. Die soziale Bewegung fürchtet eine Zunahme der sozialen Ungleichheit zwischen den USA und den anderen Teilnehmern sowie eine Verschlechterung von sozialen und ökologischen Standards. Als negatives Beispiel zitieren sie das NAFTA-Abkommen zwischen Mexiko, Kanada und den USA. Anlass zur Kritik geben außerdem die geheim geführten Verhandlungen. Einer der Kritiker des CAFTA ist José Merino del Río, Abgeordneter des Frente Amplio, der einzigen linken Partei im kostarikanischen Parlament.
Porque no solamente demuestra que la mayoría del pueblo está contra el TLC.
Es zeigt sich nicht nur, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen das Freihandelsabkommen ist, sondern auch, dass eine Bewegung entstanden ist, die Veränderung und neuen Schwung ins politische Leben bringt. Sie bringt eine Erneuerung unseres demokratischen Lebens, eine neue Wirtschafts- und Sozialpolitik, damit es in Costa Rica Platz für uns alle gibt, für die Menschen und für die Natur. Es ist eine Bewegung, die sich den Werten und Normen der Gesellschaft verpflichtet fühlt. Dabei ist es gleichzeitig eine intellektuelle Bewegung und eine Bewegung, die aus dem Herzen spricht. Es ist wirklich beeindruckend.
Una fuerza del corazón es impresionante realmente.
Costa Rica ist das einzige Land, in dem ein Referendum über die Annahme oder die Ablehnung des Freihandelsabkommens CAFTA entschieden hat. Die anderen zentralamerikanischen Länder, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua sowie die Dominikanische Republik, haben das Abkommen bereits unterzeichnet, ohne dabei die Bevölkerung mit einzubeziehen. Die Demonstration der Gegenbewegung zeigte, dass eine bunte Vielfalt verschiedener Gruppierungen gegen das Freihandelsabkommen stimmen würde. Mauricio Castro, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und einer der wichtigsten Intellektuellen im Kampf gegen CAFTA.
Die Demonstration zeigt die große Vielfalt an unterschiedlichen Personen, die gegen das Freihandelsabkommen protestieren. Es haben schon Indigenas gesprochen, Personen aus dem Kulturbereich, Musiker, Politiker, Arbeiter von Textilfabriken. All diese Menschen sind heute auf die Straße gegangen und diese Demonstration durchbricht endlich die Barriere der Angst. Die Angst war das letzte Mittel, das die CAFTA-Befürworter hatten, um Stimmen für das Abkommen zu bekommen. Und diese Demonstration marschierte einfach darüber hinweg.
Bis zuletzt haben die Befürworter des CAFTA-Abkommens auf die Angst gesetzt. In einer E-Mail empfahl unter anderem Vizepräsident Kevin Casas dem Präsidenten Oscar Arias, in seiner Kampagne mit der Angst der Costa Ricaner zu spielen, den Arbeitsplatz zu verlieren. Des Weiteren empfehlen die Verfasser der E-Mail, die Bevölkerung vor dem Einfluss der linksorientierten Regierungen Venezuelas und Kubas zu warnen und die Medien schamlos mit Werbung zu füllen. eine Strategie, die nach hinten losging. Die Costa Ricaner reagierten empört, als die interne E-Mail versehentlich öffentlich gemacht wurde und viele Kafta-Befürworter wechselten das Lager. Vizepräsident Kevin Casas ist inzwischen zurückgetreten.
Si pasa este tele, si habremos pervertido nuestra escala de valores.
Dennoch hat es die Regierung knapp geschafft, die Mehrheit der Costa Ricaner zu überzeugen. Vielleicht lag es an der 3 Millionen Euro teuren Kampagne, die das Freihandelsabkommen als Chance für Investitionen und Arbeitsplätze beworben hat. Für Albino Vargas Barrantes, Generalsekretär der ANEP, der größten Arbeitergewerkschaft in Costa Rica, war die Demonstration trotzdem ein voller Erfolg.
Für mich ist es beeindruckend. Es ist die wichtigste patriotische Versammlung der Nationalgeschichte, voller Farbe, Vielfalt und Patriotismus, Freude, Enthusiasmus und Optimismus. Und wir sind dabei. Es ist wirklich ein toller Abschluss für eine Kampagne, bei der wir mit vielen Gegnern konfrontiert waren. Mit der Macht des Geldes, der Macht der Regierung und der Macht von bestimmten großen Printmedien, die unverschämt einseitig berichten. Ich denke, dass es sich hier um eine Lektion in Bürgersinn und Patriotismus handelt, mit Auswirkungen, die weiter reichen als bis zum 7. Oktober.
Connectate. Radio Forum, eine gemeinsame Sendung von Matraconda Berlin und Radio Zapote Mexiko. Samstag, 20.10. 19 bis 21 Uhr.
Live im Netz. Thema Biotreibstoffe. Radio Zapote Matraconda senden.
Connectate.
www.npla.de.
Ines Mora ist vom ganzen Herzen Campesina. Die kleine Bäuerin strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie von ihrer Arbeit erzählt. Seit 10 Jahren betreibt sie mit ihrem Mann einen bescheidenen Hof in den saftig grünen Hügeln der zentralen Hochebene Costa Ricas in Sichtweite der Zwillingsvulkane Irazu und Turrialba. Vor 4 Jahren sattelten Ines Mora und ihr Mann um auf biologischen Anbau. Das geschah aus reiner Überzeugung, denn staatliche Hilfen gibt es bis heute nicht, genauso wenig wie spezielle Bioläden. Aber der Verzicht auf chemische Substanzen zahlt sich aus, der Boden ist fruchtbar wie nie zuvor. Die Biobäuerin konnte weitere Campesinos der Region für ihren Ansatz begeistern. Mit 7 von ihnen hat sie sich zu einer kleinen Verkaufskooperative zusammengeschlossen. Gemeinsam organisieren sie den wöchentlichen Verkauf auf dem einzigen Biomarkt in der Hauptstadt San José. Diesen bestückt Ines Mora mit vielen verschiedenen Produkten.
Wir wollen keine Monokultur, sondern pflanzen viele verschiedene Produkte. Der Vogelgesang hier auf unserem Bauernhof ist der Beweis, dass der Ansatz gut ist. Gott segnet uns damit, wenn wir auf Pflanzenvielfalt setzen, denn dann fällt auch Futter für die Vögel ab. Wir bieten ihnen eine natürliche Umgebung ohne Chemiegifte. Und sie machen uns glücklich, wenn wir auf dem Feld arbeiten.
Auf diese Vielfalt kann Ines Mora nur zählen, weil die Campesinos untereinander Saatgut tauschen. Einmal im Monat kommen die Biobauern der Region zusammen, diskutieren über den Anbau und stellen Samenkörner für alle anderen zur Verfügung. Vielerorts haben Campesinos sogenannte Saatheiligtümer gut bestückt, bei denen sich ihre Mitbauern bedienen können. Doch dieser Grundlage der Arbeit der Kleinbauern ist weltweit in Gefahr. Transnationale Konzerne haben erkannt, dass mit Saatgut viel Geld zu machen ist. Noch vor 20 Jahren gab es tausende kleiner Agrofirmen auf der Welt, die Saatgut verkauften. Keine dieser Firmen verfügte über mehr als 1% Marktanteil. Im Zuge der Globalisierung konzentrierte sich das Saatgeschäft in den Händen immer weniger, aber sehr großer Konzerne. Heute kontrollieren allein die Top 10 dieser Unternehmen bereits mehr als ein Drittel des Weltmarktes. Die Umweltexpertin und emeritierte Uniprofessorin Silvia Rodriguez sieht in der neoliberalen Globalisierung eine Bedrohung für die Ernährungssicherheit in Costa Rica und anderswo.
Zum einen haben wir die Bedrohung für das Saatgut studiert, das zunehmend von transnationalen Konzernen kontrolliert wird und somit den Bauern entzogen wird. Ich habe mich zudem im Bereich Copyright auf Saatgut spezialisiert. Die Ernährungssicherheit wird hier aus zwei Richtungen gefährdet. Einerseits durch den Internationalen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, UPOV. Andererseits durch den Druck, der durch das Freihandelsabkommen CAFTA in Richtung patentierbar von Pflanzen ausgeübt wird.
Sollte das CAFTA-Freihandelsabkommen mit den USA in Costa Rica ratifiziert werden, dann erkennt das kleine Land auch automatisch das internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen an. Dieses Übereinkommen wird durch den Internationalen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen mit Sitz in Genf kontrolliert. Ziel dieses Verbandes UPOV ist es nach eigenen Angaben, das Recht des geistigen Eigentums so fortzuentwickeln, dass es Pflanzenzüchtungen schützt und damit die Entwicklung neuer Pflanzensorten begünstigt. Für Silvia Rodriguez sind es indes nicht Pflanzenzüchtungen, die von der UPOV geschützt werden, sondern die Interessen der großen Konzerne, die durch Gentechnik Saatgut verändern und dieses dann patentieren. Die UPOV-Kritiker verweisen auf einen Präzedenzfall eines Farmers aus Nordamerika, auf dessen Feld genverändertes Saatgut von angrenzenden Feldern geriet, ohne dass er es merkte. Der Konzern Monsanto hatte dieses Saatgut patentiert und verklagte den Landwirt wegen Diebstahl geistigen Eigentums. Der Fall ging durch mehrere Instanzen, am Ende gewann Monsanto. Aber bietet UPOV nicht auch Kleinbauern die Möglichkeit, ihr eigenes Saatgut zu patentieren? Silvia Rodriguez denkt nein.
Selbst wenn es der Bauer wollte, könnte er nicht. Denn kein Kleinbauer kann mit seinen bescheidenen Mitteln die Kriterien des UPOV erfüllen. Außerdem wären die Kleinbauern sowieso nicht interessiert. Denn die Kultur der Campesinos basiert auf Solidarität. Wenn sie das Saatgut verbessern, dann machen sie das, um es mit ihren Nachbarn zu teilen. Auch mit sehr weit entfernten Nachbarn.
Saatgut weiterentwickeln, mit den Nachbarn tauschen und in der nächsten Saison erneut aussehen. Das ist seit Jahrhunderten die traditionelle Tätigkeit der Campesinos, von denen in Mittelamerika sehr viele Indios sind. Diese Tradition, dieses Recht der Campesinos droht nun zu einem Delikt zu werden. Auf der anderen Seite ist das Geschäft mit Saatgut schon heute ein Bombenerfolg. Im Jahr 2005 verdienten die 18 größten Life-Science-Firmen mit Saatgut weltweit 7 Milliarden US-Dollar. Wenn es nach Juan Arguedas geht, dann sollte nicht dieses Geld, sondern der Mensch im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen. Juan Arguedas arbeitet in Costa Rica für die Nichtregierungsorganisation Copro Alde. Dieses Netzwerk für alternative Landentwicklung besteht aus Gruppen von Campesinos und Indios.
An den Prozessen für alternative Landentwicklung beteiligen sich immer mehr Menschen in Mittelamerika und darüber hinaus. Wir können beweisen, dass unsere Konzepte funktionieren, sowohl kulturell, sozial als auch ökonomisch. Leider stellen sich die großen Konzerne taub dafür, dass es in unseren Ländern alternative Produktionsweisen gibt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika.
www.npla.de.